NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Klaus-Peter Wolf ist Schriftsteller. Bekannt ist er durch seine Ostfriesen-Krimis, die auch sehr erfolgreich im ZDF verfilmt wurden. Und jetzt kommt sein neuester Krimi raus, heißt Der Weihnachtsmann-Killer 2. Ich freue mich sehr, dass Klaus-Peter Wolf gleich hier mein Gast im Studio ist. Und dann geht es zum Oldenburger Filmfest. Dort wurde am Wochenende der Dokumentarfilm Jenseits von Schuld über die Eltern des ehemaligen Krankenpflegers Nils Högel, der wegen Mordes an 87 Patienten in Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst verurteilt wurde, gezeigt. Schön, dass Sie da sind. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend, und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ohne seine kreative Arbeit wäre er unausstehlich, das sagt der Schriftsteller und Erfinder der Ostfriesen-Krimis Klaus-Peter Wolf über sich selbst. Er ging nämlich ohne Plan B ins Leben. Er hatte nicht das Gefühl, Schriftsteller werden zu wollen, sondern einfach einer zu sein. Am 25. September kommt sein neues Buch raus, Der Weihnachtsmann Killer 2, so heißt es. Und ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat, heute hier bei mir zu Gast im Kulturspiegel zu sein. Hallo Klaus-Peter.
Moin, schön dich zu sehen.
Ich freue mich sehr, wir haben uns ja schon mal gesehen und ich frage mich immer, wie sieht dein Tag aus? Schläfst du auch ab und zu oder schreibst du nur?
Ja, ich mache jetzt so einen verblödeten Eindruck, weil ich heute Nacht sehr lange geschrieben habe. Ich bin ja nicht weit vom Sender im Hotel und als ich ankam, wollte ich noch so ein paar Sätze schreiben, die mir durch den Kopf gingen und das ging bis 3:30.
Oha, ist das immer so, dass du auch teilweise wach wirst nachts und sagst, ich muss noch was aufschreiben? Ich hab da eine super Idee.
Also ich werde nicht wach und habe die Idee, sondern ich schlafe dann erst gar nicht ein. Sondern Die Idee trägt mich so durch den Tag und ich kann die nicht aufschreiben, weil immer ist irgendwas. Ich muss Auto fahren zum Beispiel, da kannst du ja schlecht bei schreiben. Oder kaufe im Supermarkt ein oder irgendwas. Bin in Gesprächen mit Menschen und warte eigentlich drauf, dass ich endlich meinen Block in die Hand nehmen kann und meinen Füller und schreiben kann.
Du bist ein echter Ostfriese, kann man so sagen, oder?
Also ich bin nicht in Ostfriesland geboren.
Aber mittlerweile kann man sagen, du bist ein Heimischer.
Ja, ich wohne seit 2003 da und ich habe das nie bereut, dass ich da hingezogen bin und fühle mich wirklich mit Ostfriesland sehr verbunden.
Ist ja auch eine schöne Ecke, da kann man gut leben, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast dein neues Buch mitgebracht. Das kommt jetzt am 25. September raus. Das heißt Der Weihnachtsmann Killer 2, ein neuer Winterkrimi aus Ostfriesland. Vorne bist du drauf, als Weihnachtsmann verkleidet mit einem fetten Geschenkesack hinten auf dem Rücken.
Man weiß ja gar nicht, wenn man sich das Titelbild anguckt, bin ich der Weihnachtsmann oder bin ich der Weihnachtsmann Killer? Bin ich Täter oder Opfer? Und das ist doch eine schöne Frage beim Krimi.
Wobei ich könnte mir nicht vorstellen, dass du böse bist.
Oh.
Okay. Aber erklär doch mal ganz kurz, was hat dich inspiriert, dass du das fortsetzt, den Weihnachtsmann-Killer?
Also der Weihnachtsmann-Killer 1, das erste Buch, ich dachte, das ist es. Ich wollte so ein schönes Geschenkbuch für Fans zu Weihnachten und da bringt jemand Weihnachtsmänner um, weil er das nicht ab kann. Und wenn dann schon im September es nach Spekulatius riecht, dreht er durch. Und viele Menschen teilen das und so schön wir das auch alle finden, irgendwann geht jeder mal durch den Supermarkt und sagt, wenn die nur einmal Jingle Bell spielen, flippe ich aus.
Ne? Stimmt.
Und dieses im Grunde Tabuisierte, das habe ich aufgenommen und der lebt das aus und der tötet diese Weihnachtsmänner. Das ist natürlich ein ironisch geschriebenes Buch mit einem Augenzwinkern und einem Schmunzeln. Und so viele Fans fanden das toll. Der erste Weihnachtsmann-Killer hatte in 5 Tagen 5 Auflagen. Die mussten immer nachts nachdrucken, damit sie am anderen Tag wieder lieferbar waren. Und so viele Fans haben geschrieben, komm, Alter, das muss weitergehen. Und ich hatte selber auch noch Spaß. Ich fand, die Figur ist nicht auserzählt. Und ich habe dem Füller beim Schreiben zugeguckt. Der lief mir so aus der Feder.
Wie hat sich denn deine Hauptfigur verändert, vom Teil 1 zu Teil 2?
Ja, er ist jetzt natürlich eine bekannte Person. Vorher war er ein Eremit, der aus seiner Wohnung heraus heimlich gemordet hat. Inzwischen sitzt er da, wo er hingehört, in der Psychiatrie, in der Forensik. Und Fernsehfilme wurden über ihn gemacht. Jeder kennt sein Bild und so. Und eigentlich hat er keine Chance, da jemals wieder rauszukommen. Aber er benimmt sich da sehr gut. Ist ja Sommer, ne? Und er dreht ja nur durch, wenn die Weihnachtszeit kommt. Und alle finden ihn sehr sympathisch und ein ganz toller Kerl. Und Susi ist verliebt in ihn. Und dann machen sie einen schweren Fehler. Sie machen einen Ausflug zum Weihnachtsmarkt.
Ja, ich habe schon so eine leichte Ahnung, was
man
passiert.
Man ahnt schon als gewogene Leserin, Leute, scheiß Idee.
Könnte schwierig werden.
Und ab dann ist er wieder frei.
Welche Rolle spielt Ostfriesland in deinem Buch?
Ja, das ist natürlich immer der Handlungsort, ne? Und obwohl er jetzt in Düsseldorf ausbricht und dann nach Ostfriesland flieht, da ist auch sein Jagdrevier. Also ich muss auch immer das, was ich schreibe, sehr genau kennen. Ich muss genau Bescheid wissen. Und da ich in Ostfriesland lebe und mich da bewege, ich weiß, wie es riecht, wie es aussieht, um welche Ecke man geht, wie es sich anfühlt, wenn man sich an die Häuserwand lehnt. So, das muss alles stimmen für mich. Und da die Landschaft ist wie ein Protagonist der Handlung bei mir.
Es ist aber auch eine ganz wunderbare Landschaft. Also ich meine, das hat Nebel, das passt gut zu Krimis, ne?
Ja.
Und dann das Meer.
Und kein Blick aufs Meer ist wie der erste. Also jeder Blick ist wieder ganz neu, weil wir ja Ebbe und Flut haben, den Wechsel der Gezeiten. Das hat schon was Magisches und das nehme ich auf in den Romanen.
Wobei ich das so lustig finde, du bist so ein witziger, sympathischer Typ, dass du nun gerade immer Krimis schreibst. Hast du immer schon so einen Hang gehabt dazu?
Du, deshalb kann ich so witzig sein und so. Weißt du, meine ganzen Aggressionen und all das lasse ich ja ganz woanders, ja? Als ich mit dem Zug hier hingefahren bin, ich habe im Zug einen umgebracht.
Wow.
Ne, keiner hat die Schreie gehört. Ne, und ja, na, guck mal, der nette Mann, der sitzt da und schreibt die ganze Zeit, stört keinen. Ne. Wenn eine Dame reinkommt mit schwerem Koffer, hilft er der noch und so. Ne, ist auch klar. Aber in Wirklichkeit, ne, ja, also ich habe einen Kanal gefunden, aber das brauchen wir alle. Deshalb brauchen wir auch Krimis. Oder auch Thriller. Das ist sowas wie ein Exorzismus gegen unsere Angst.
Ein Ventil.
Ja, natürlich.
Du hast natürlich, und da kennt man dich auch, Ostfriesen-Krimis geschrieben.
Ja.
Und es gibt jetzt den 18. Fall, wo ermittelt wird für Ann-Kathrin Klaassen. Und zwar heißt das Ostfriesen-Hass. Ist schon ein bisschen länger draußen, auch wieder sofort im Grunde von 0 auf 1.
Von 0 auf Platz 1, ja. Ostfriesen-Hass ist der 18. Band der Ostfriesen-Krimi-Reihe um meine Kommissarin Ann-Kathrin Klaassen und Rupert und ihr Team. Und das hat so viele Fans, dass so viele Vorbestellungen da sind. In dem Fall waren es, glaube ich, 186.000. Dann ist man auf Platz 1, wenn das Buch erscheint. Die Fans warten ja drauf, wann kommt der nächste Roman.
Aber da muss einem ja immer wieder was Neues einfallen. Ich meine, es ist der 18. Fall. Und ich darf es jetzt vielleicht sagen, ich bin sehr gerührt, weil ich selbst und der NDR 1 Niedersachsen Kulturspiegel kommt darin vor.
Ja, nachdem ich hier war, dann habe ich das direkt geschrieben. Ich bin von hier aus, nachdem wir hier eine Sendung hatten gemeinsam, bin ich in den Zug gestiegen, um nach Hause zu fahren. Und im Zug habe ich das direkt umgesetzt.
Also ich bin ganz stolz, muss ich sagen. Wir freuen uns hier total. Hier steht, können wir uns nicht einfach was hier hinkommen lassen, fragt Sabrina und tippte eine Antwort an Martina Gielitzer von NDR 1 Niedersachsen, die YOLO 2 in ihre Sendung Kulturspiegel einladen wollte.
Schön, ne?
Oh, das ist super. Ach Mensch, ja, das freut mich total. Was ich so gut finde, man kann diese ganzen Sachen, die man gelesen hat, dann ja auch immer im ZDF, im Fernsehen nochmal bewundern, weil du bist ja mittlerweile auch da sehr erfolgreich. Deine Ostfriesen-Krimis im Fernsehen haben auch immer Wahnsinns-Einschaltquoten.
Ja, wir haben die ersten 10 Verfilmungen sind ausgestrahlt. Und jetzt vor wenigen Tagen hat mir der Produzent geschrieben, hat geschrieben, lieber Klaus-Peter, wir haben mal nachgesehen, wie viele Zuschauer wir insgesamt hatten. Und es sind mehr als 110 Millionen, die ersten 10 Filme gesehen haben. Dabei sind die Mediatheken, die Wiederholungen, all das. Und viele, viele Leute schauen in der Mediathek die Ostfriesen-Krimis von 1 bis 10 und dann fangen die wieder von vorne an. Also das ist so etwas, da fühlen sich Menschen drin zu Hause. Mir hat neulich eine Frau geschrieben, lieber Klaus-Peter, Ann-Kathrin Klaassen ist meine beste Freundin, also meine Kommissarin, aber dich kann ich überhaupt nicht leiden. Warum tust du ihr immer so Schreckliches an? Ja, verstehe ich gut. Wenn ich Ihre Freundin in so schwierige Situationen bringe, was muss ich für ein schrecklicher Mensch sein? Ne?
Also ihr habt 10 Folgen verfilmt, also 10 Bücher mittlerweile. Ja. Das heißt, wenn 18 kommt, werde ich dabei sein.
Ja, vermutlich, ja sicher. Ja,
das auf ist jeden
ja.
Fall.
Und das ist so Ende dieses Jahres, also das darf ich noch nicht sagen, weil das ist geheim, aber wir sind ja unter uns.
Wir sind unter uns, Klaus-Peter, ja. Kannst alles sagen.
Also zwischen Weihnachten und Neujahr an dem Samstag wird vermutlich die Verfilmung von Ostfriesen Nacht ausgestrahlt. Das wird immer erst offiziell 6 Wochen vorher, aber man hat mir schon gesagt, im letzten Jahr haben wir einen Film von dir zwischen Weihnachten und Neujahr ausgestrahlt. Dann werfen immer alle so das Beste, was sie haben, ins Programm. Das ist auch gefährlich, weil man gegen die großen Blockbuster aus den USA steht und so. Aber wir haben uns da sehr tapfer geschlagen und den Quotenhit gehabt. Deswegen vermute ich, dass wir das in diesem Jahr nochmal riskieren
werden. Ich trage mir das schon mal in den Kalender ein. Und deine ganzen Fans, die können sich das jetzt auch schon mal eintragen, dass man dann wieder was Schönes hat. Da freut man sich ja auch drauf. Die ganze Familie ist zusammen, man sitzt zusammen vorm Fernseher. So, und dann guckt man sich das an.
Ja,
und auch die Landschaft ist dann schön beschrieben. Also ich freue mich auf jeden Fall
so soll
total
das sein.
Drauf. Ja. Aber du machst ja nicht nur Ostfriesen-Krimis und den Weihnachtsmann-Killer, sondern du machst ja auch was für Kinder.
Ja, also zusammen mit Bettina, mit meiner Frau, schreibe ich die Nordseedetektive. Der ist schon Band 13 der Nordseedetektive. Und das ist auch so verrückt. Das ist natürlich eine Kinderkrimi-Reihe, die spielt in Ostfriesland, in der gleichen Ecke ist natürlich alles. Aber die wird in so viele Sprachen übersetzt. Wir verstehen das gar nicht. Es gibt die in Russisch, in Chinesisch, Vietnamesisch, Rumänisch, Georgisch. Türkisch natürlich auch. Deswegen, die wissen noch gar nicht, wo Ostfriesland ist, geschweige denn Norden oder so. Und was mir auch gefällt, die wunderschönen Bilder von Franziska Harvey werden alle übernommen. Auch andere Kinderbücher von mir wurden früher schon oft übersetzt in viele Sprachen. Aber dann haben die in Korea zum Beispiel den Text genommen, aber die Bilder ausgetauscht, weil das passte ihrer Meinung nach für ihre Kinder nicht. Kann ich auch verstehen. Und hier ist das aber so, dass die immer die Bilder übernehmen. Entweder ändert sich in der Welt da was so, dass es weiter wird, der Blick ein anderer wird, oder die Bilder sind einfach klasse, was ich eher glaube.
Also du bist ein Tausendsasser, kann man sagen. Also wie gesagt, ohne deine kreative Arbeit wärst du unausstehlich. Deshalb sind wir alle sehr glücklich und zufrieden und deine liebe Bettina auch, dass du arbeitest und dass du viel, viel schreibst.
Ja, ich erlebe das ja gar nicht als Arbeiten. Ich erlebe das ja als Freiheit.
Eine Leidenschaft, ja genau. Ja, aber wundervoll. Es ist doch super, wenn man sowas hat.
Ich bin ja bei diesen alten Bergarbeiter-Schriftstellern in Gelsenkirchen groß geworden. Ne? Und für die war das so, die sind tagsüber, waren die ja unter Tage und haben gearbeitet und am Wochenende haben die geschrieben oder im Urlaub in ihrem Wohnwagen oder so. Und für die war das immer, das ist die Freiheit, wenn ich endlich an meinem Buch schreiben darf. Und so habe ich das von denen aufgesogen und erlebt das immer noch so.
Ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass wir uns noch ein paar Mal hier im NDR Niedersachsen Kulturspiegel treffen, weil du wahrscheinlich noch so viele Ideen und so viele Projekte hast, die du uns natürlich vorstellen
ja,
musst.
Ja, sie gehen mir nicht aus.
Nein, Gott sei Dank ist das so. Jetzt aber erstmal für alle, die richtig Lust haben, wieder mal einen Klaus-Peter Wolf zu lesen. Der Weihnachtsmann Killer 2 kommt jetzt am 25. September raus. Ostfriesen Hass, wo auch Martina Gielitzer drin vorkommt. Da freue ich mich so. Ich werde direkt nachher lesen. Das kann man natürlich schon kaufen.
Ja, ja, klar.
Auf das andere muss man noch ein bisschen warten.
Noch ein paar Tage, ja, ja. Die haben so einen richtig harten Erstverkaufstag. Den Weihnachtsmann Killer 1, den gibt es natürlich schon. Und Teil 2 in ein paar Tagen.
Danke, dass du hierher gekommen bist, die Reise auf dich genommen hast und dass wir uns mal wieder gesehen haben. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg für deine ganzen Ostfriesen-Krimis und alles, was da sonst noch so kommt. Klaus-Peter Wolf, vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Dürfen Eltern ihr Kind noch lieben, auch wenn es unermessliche Schuld auf sich geladen hat? Und wie können und müssen sie, die Eltern, mit dieser Schuld, die nicht ihre eigene ist, weiterleben? Darum geht es im Dokumentarfilm Jenseits von Schuld über die Eltern von Nils Högel, dem ehemaligen Krankenpfleger, der wegen Mordes an 87 Patienten in Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg verurteilt wurde. Der Film hat schon beim Doc-Filmfest in München den Publikumspreis bekommen. Am Wochenende war er beim Oldenburger Filmfest zu sehen. Beide Vorstellungen waren ausverkauft. Christine Huhnfeld hat die Regisseurinnen in Oldenburg getroffen und hat sich dort auch beim Publikum umgehört.
Erster Eindruck aus dem Bauch. Sehr gut. Sehr gut.
Ein Urteil, das alle Besucher und Besucherinnen teilen, die sich direkt nach dem Film überhaupt äußern mögen. Viele winken ab. Zu nah, zu auffühlend, zu viele Emotionen.
Sehr berührend und es ist mir sehr, sehr nah, was da gerade geschehen ist, weil ich ein Kollege von Herrn Högel war. Es ist so viel hochgekommen, was damals geschehen ist. Ich wusste, was auf mich zukommt. Ein ganz toller Film, ganz authentisch und ja, sehr gut einfach. Aber ich will eigentlich auch nicht mehr viel dazu sagen jetzt.
Auch für die Regisseurinnen waren die Oldenburger Vorführungen ganz besonders, sagt Katrin Niemetz.
Es ist natürlich sehr berührend, den Film in Oldenburg zu zeigen, wo so viele Angehörige einfach wohnen und so viele Menschen betroffen sind.
Und das Nachgespräch war aber auch nochmal wichtig, weil noch viele Hintergründe waren.
Wie haben die Filmemacherinnen es geschafft, Vertrauen aufzubauen zu Ulla und Didi Högel? Das interessiert die Zuschauer vor allem.
Die haben guten Zugang bekommen zu dem Ehepaar. Die haben praktisch mit in der Wohnung gelebt und waren da und nicht da.
Bis zum Zähneputzen am Abend. Immer wieder ist die Kamera ganz nah dran. Bei Alltagsdingen wie Gardinen aufhängen oder beim Bummel über den kleinen Wilhelmshavener Weihnachtsmarkt. 2018 haben Katharina Köster und Katrin Nemetz das Ehepaar Högel zum ersten Mal getroffen. Erst 2020 haben sie angefangen zu drehen.
Das war von Anfang an gar nicht klar, dass sie uns so nah ranlassen würden. Es hätte auch sein können, dass wir niemals in ihrer Wohnung gelandet wären. Die ersten Interviews haben wir in einem Studio gedreht mit ihnen. Das hat sich Stück für Stück entwickelt. Und wir sind natürlich lange, lange nach den Dreharbeiten oft noch geblieben, um auch wieder aufzuarbeiten gemeinsam, was wir da vielleicht aufgewühlt hatten.
Die Fassungslosigkeit über die Taten ihres Sohnes ist Didi und Ulla Högel noch immer anzusehen. Aber sie sprechen auch sehr offen und reflektiert über ihre Gefühle, über die Frage, ob sie schon früher hätten merken können, dass etwas nicht stimmt, ob sie ihrem Sohn zu wenig Aufmerksamkeit gegeben haben oder vielleicht zu viel.
Macht ja auch sehr nachdenklich. Ich bin selber Mutter von drei Kindern und mich in diese Situation von Mutter und Vater hineinzuversetzen, das denke ich, die haben ein schweres Schicksal. Das ist eigentlich Trauer um einen verlorenen Sohn oder um das Bild, was man von einem Sohn hat, wie man ihn sich wünscht, wenn man ihn großzieht. Also mich hat er sehr berührt und nachdenklich gemacht, ja.
Nils Högel selbst kommt im Film nur als verfremdete und weit entfernte Stimme am Telefon vor, wenn er aus der JVA anruft. Und als Kind im Homevideo oder auf Dias und Fotos mit Schultornister und Tüte oder im Fußballtor. Eine ganz bewusste Entscheidung, um dem Täter keine Plattform zu geben, sagt Katrin Niemetz.
Sondern es zeigt wirklich die reine Perspektive der Eltern. Und wir haben lange im Schnitt auch diskutiert, bis zu welchem Alter man den Sohn zeigen darf. Und waren uns dann einig, dass es eigentlich bis vor der Pubertät, also nur im Kindesalter, Fotos geben soll, wo man keine direkte Verbindung mehr mit dem Nils Högel von heute herstellen kann.
Und so bleibt beim Besuch in der Oldenburger JVA die Kamera nur so lange dabei, bis der Justizbeamte die Eltern aus dem Warteraum aufruft.
Aber natürlich ist es wichtig, zu zeigen, wie die Eltern mit ihrem Sohn leben. Und dieses, ihn im Gefängnis zu besuchen, gehört einfach zu ihrem Alltag dazu. So wie einkaufen, sagt die Mutter. Also das ist einfach, so leben diese Menschen ihre Familie.
Und auch das transportiert der Film sehr gut, finden die Zuschauer.
Und ich konnte den Schmerz der Mutter ganz einfach auch mitfühlen. Nicht? Das ist so.
Also ein toller Film. Hat psychologische, seelsorgerliche Qualitäten, das Ganze. Schwer beeindruckend.
Und die Eltern, ja, ganz normale Eltern, die man auf dem Elternabend treffen kann und mit denen man gerne auch mal ein Bier trinken geht. Also ja, also rundherum kann ich den Film wirklich auch nur empfehlen, auch wenn es ein schwieriges Thema ist.
Jenseits von Schuld startet an diesem Donnerstag in den Kinos. In Oldenburg sind die Regisseurinnen am Donnerstag um 19.30 Uhr im Casablanca nochmal zu Gast.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer einen schönen Abend für Sie. Wir gratulieren gleich nachträglich einem Schauspieler zu seinem 75. Geburtstag. Er gehört zu den wichtigsten Charakterdarstellern in Deutschland, Burkhard Klausner. Dann nehmen wir Sie mit nach Osnabrück, wo gerade die Villa Forum für Erinnerungskultur und Zeitgeschichte eröffnet wurde. Ja, und dann stellen wir Ihnen kluge Sachbücher für Kinder vor, bei denen es selbst uns Erwachsenen schwerfällt, die Nachttischlampe auszuknipsen. Einen schönen Abend für Sie. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Burkhard Klausner, er spielt zum Niederknien und er gilt als einer der wichtigsten Charakterdarsteller der Republik und dabei auch weltweit renommiert. Letzten Freitag wurde Burkhard Klausner 75 Jahre alt. Daniel Kaiser hat ihn getroffen. International bekannt wurde Burkhard Klausner mit dieser Rolle.
Eure Mutter und ich werden heute eine schlechte Nacht haben, weil wir wissen, dass ich euch morgen wehtun muss und weil uns das mehr schmerzen wird als euch die Schläge.
Es raubt einem den Atem, wie eindringlich, wie ruhig und böse Burkhard Klausner hier den Pastor spielt in Das Weiße Band, dem Film von Michael Haneke über das Aufwachsen im protestantischen Milieu vor dem Ersten Weltkrieg. Es ist ein Horrorfilm in Schwarz-Weiß und mit Klausner steckt man mittendrin im stillen Horror.
Morgen, sobald ihr durch die Züchtigung gereinigt sein werdet, wird eure Mutter euch erneut dieses Band umbinden und ihr werdet es tragen.
Solche ernsten Rollen sind sein Markenzeichen. Kritiker, Preisjurys und das Publikum jubeln.
Ich habe schon auch Komisches gespielt. Ich erinnere die älteren Zuschauer an die Serie Adelheid und ihre Mörder zum Beispiel, was natürlich ein wirklicher Quatsch war, aber streckenweise schon ganz lustig. Warum ich so wenig komische Rollen spiele, hängt damit zusammen, dass ich diesen Bereich schwänze im Moment noch, weil ich zu dumm bin dafür. Weil eigentlich ist das eine große, also ich habe große Lust dazu.
Ich mache die Suche nach Burmann und Mengele.
Gerade die historischen Stoffe, die wahren Geschichten reizen ihn. Klausner war schon Bert Brecht, Hitler-Attentäter Georg Elser, im weltweiten Hit The Crown, der Prinzenerzieher von Philipp und Charles Kurt Hahn oder auch der Nazi-Jäger Staatsanwalt Fritz Bauer.
Die Suche nach Eichmann.
Ich habe leider auch nichts Neues zu berichten, Dr. Bauer.
Und über dieses Nachmachen, etwas zu erkennen, etwas zu verstehen, das ist für mich ein ganz großes Movens-Motiv gewesen, um Schauspieler zu werden. Das Nachmachen ist nicht das Programm. Nachmachen ist nur ein Einstieg und dient dazu, die Seele zu erforschen.
Klausner wächst in einer Gastronomenfamilie in Berlin auf. Mit beachtlichem Stimmvolumen und nicht minder starkem Selbstbewusstsein. Jedenfalls damals beim Vorsprechen in der Schauspielschule in Berlin.
Ich musste einen Schiffbrüchigen improvisieren. Ich habe mir als ein Dampfer mich hätte retten können, die Seele aus dem Leib geschrien. Sowas macht sich immer gut. Jedenfalls habe ich das bestanden. Ich habe mich aber auch da gleich hervorgetan, indem ich fragte, wieso die Entscheidung so lange dauert. Bei mir konnte es eigentlich gar keine Frage sein.
Klausner schreibt Bücher, autobiografisches und Romane. Und er singt, erst als Hobby und dann auch immer öfter auf der Bühne. Meistens Chansons, aber nicht nur.
Die sogenannten Küchenlieder, die man heute ganz und gar nicht mehr kennt, also Lieder der Dienstbotenschaft. Sabinchen war ein Frauenzimmer, sie diente treu und denn immer bei ihrer Dienstherrschaft.
Man spürt, Klausner ist einer, der mit Leidenschaft dabei ist. Gerade probt er Shakespeares Lear im Schauspielhaus Düsseldorf und beendet sein neues Buch, einen Roman über die 68er. Ein sympathischer, wacher Geist, wenn man ihn trifft, mit einem freundlichen Lächeln.
Der Name Klausner heißt Eremit. Er ist ein Einsiedler. Ich bin auch sehr gern allein, wäre aber lieber unter Leuten. Und damit muss ich zurechtkommen. Da hilft mir manchmal das Theater und manchmal das Publikum. Und natürlich immer meine Frau.
Dienstagabend, Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen. Immer wieder steht unsere Gesellschaft vor der Frage, wie gehen wir mit dem dunkelsten Teil unserer Geschichte um? Die ehemalige Villa Schlicker in Osnabrück war im Nationalsozialismus Kreiszentrale der NSDAP. Nun ist dort ein Museum entstanden, das ursprünglich nach dem Osnabrücker Juristen Hans-Georg Kallmeier benannt werden sollte. Er hat im Dritten Reich viele Jüdinnen und Juden gerettet, ist aber nicht unumstritten. Unter einem ganz anderen Namen wurde das Museum aber eröffnet. Caroline Kempe war dabei.
Gläserne Säulen mit Hypothesen zum Osnabrücker Juristen Hans-Georg Kallmeier stehen aufgereiht in einem Raum der neu eröffneten Ausstellung. Kallmeier war ein Schreibtischtäter, steht an einer. Nur als Teil des Systems konnte er viele retten, an einer anderen. Die Museumsbesucher können einen kleinen Ball in die Säule werfen, der sie am ehesten zustimmen. Der Niederländer Robert van Galen muss nicht lange überlegen. Er wirft einen Ball in Kallmeier sabotierte das System. Denn van Galens Mutter wurde in der NS-Zeit von Hans-Georg Kallmeier gerettet, obwohl er wusste, dass sie Jüdin war.
Meine Großmutter hat einen Antrag gemacht und Karl Mayer gefragt, zu entscheiden, dass ihre Tochter, meine Mutter, und ihr Bruder keine Juden waren. Und das hat Karl Mayer so gemacht. Deswegen waren meine Mutter und ihr Bruder mehr oder weniger frei. Meine Großeltern aber sind ermordet worden in Bergen-Belsen.
An einer Wand der Ausstellung stehen die Namen derer, die Karl Mayer gerettet hat. Über 3000 sollen es insgesamt gewesen sein. Als sogenannter Judenreferent in den Niederlanden hat Hans-Georg Karl Mayer in Zweifelsfällen entschieden, wer Jude war und wer nicht. Viele beantragten, auf die sogenannte Karl Mayer-Liste zu kommen, also als Nicht-Juden anerkannt zu werden. Nicht alle nahm Karl Mayer auf diese Liste auf. Diejenigen, die er als Juden deklarierte, wurden deportiert und in den meisten Fällen ermordet. War Hans-Georg Karl Mayer also Retter oder doch Mittäter im System der Nationalsozialisten?
Ich glaube, die Frage ist, wenn er nicht da gewesen war, waren denn eine gleiche Zahl von Leuten gerettet worden? Das glaube ich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass seine Anwesenheit dafür gesorgt hat, dass so viele Leute gerettet worden sind.
Die Ambivalenz um Karl Mayers Wirken wird nicht nur in der Ausstellung aufgegriffen, sie führte auch zu langjährigen Diskussionen über den Namen des Museums. Schließlich nannte man es doch nicht Karl Mayer Museum, sondern die Villa, Forum für Erinnerungskultur und Zeitgeschichte, geschrieben mit einem Unterstrich, der zwar nicht gesprochen wird, aber eine Bedeutung hat, erklärt Nils Arne Kessens, Direktor des Museumsquartiers.
Dieser Unterstrich ist kein bloßes Gimmick, sondern er steht eigentlich für den Diskurs, für den Austausch, auch für die Reibung, die wir hatten, für die Kontroversen um diese Namensgebung. Es ist etwas, auf das ich schon öfters angesprochen wurde. Was ist das denn, dieser Unterstrich? Und sofort habe ich eigentlich eine Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Miteinander ins Gespräch kommen, Ideen und Meinungen austauschen, das ist das Ziel der Ausstellung. Und dabei ist Hans-Georg Karl Mayer nur ein kleiner Teil. Viel weiter gefasst geht es um Demokratie. Das Museum liefert Denkanstöße wie die Frage, welcher Demokratietyp bist du? Besucherinnen und Besucher sollen ins Nachdenken kommen, ohne belehrt zu werden. So offen der Diskurs, so unterschiedlich sind die Eindrücke der ersten Besucher.
Die Idee für dieses Haus finde ich ganz hervorragend für Osnabrück.
Ich bin mit etwas zwiegespaltenen Gefühlen hergegangen, weil ich doch erhofft hatte, dass etwas mehr zu Hans Karl Mayer eben dort vorkommt.
Vor allem in Schulklassen oder so hier vorbeikommen, dann kann man auf jeden Fall auch interaktiv das Ganze mitmachen. Ich denke, das ist eine schöne Idee.
Vor allem junge Menschen soll die Ausstellung ansprechen. Denn die Villa soll weniger ein Museum als ein Lernort sein, in dem es nicht nur um die Vergangenheit geht, sondern auch um die Zukunft und die Frage, wie können wir unsere Demokratie bewahren.
Schön, dass Sie hier sind an diesem Dienstagabend. Ich freue mich sehr. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Lesen oder vorgelesen bekommen und dabei auch noch ein bisschen was lernen. Und sogar noch Spaß haben. Ja, es gibt sie, diese klugen Sachbücher, mit denen es nicht nur Kindern, sondern auch uns Eltern schwerfällt, die Nachttischlampe auszuknipsen. Weil zwischen Bettkante und ein paar Buchseiten die große weite Welt so unterhaltsam erklärt wird. Denn selbst über Wale und Dinos kann man tatsächlich noch gemeinsam etwas lernen. Severine Neve hat ein paar Vorschläge.
Das Geheimnis der Wale von Casey Sagroff und Pat Lewis. Für Kinder ab 9 Jahren.
Aus der Reihe Superbrain Comics führt das Geheimnis der Wale an der Seite des kleinen Schnabelwals Flitz durch die Weltmeere. Dabei trifft er auf viele Artgenossen, die ihm alle ein bisschen mehr über seine eigene Spezies erklären können. Denn Flitz ist jung und hat viele Fragen.
Wir Wale können die Luft in unserem Körper kontrollieren und dadurch verschiedene Arten von Geräuschen erzeugen. Wir klicken, pfeifen, grunzen, quieken. Oh, und singen natürlich.
Moment, wir beide sind so verschieden? Und was für Gesänge, das ist ja so verrückt. Woher weißt du das alles? Entschuldige, wenn ich aufgeregt bin, stelle ich immer zu viele Fragen.
Und diese beantwortet Nova Buckelwal genauso gelassen wie all die anderen Wale, denen Flitz, der kleine Schnabelwal, auf seiner abenteuerlichen Reise begegnet. Gemeinsam mit ihm bekommen junge Leserinnen und Leser Antworten auf alle möglichen und unmöglichen Fragen, die man als kleiner Wal oder auch als kleiner Mensch so haben kann.
Das Museum der unnützen Körperteile von Rachel Poliquin, illustriert von Clayton Hanmar. Für Kinder ab 8 Jahren.
Warum du heute noch Weisheitszähne, Schluckauf oder Gänsehaut bekommst, wird in diesem Buch erklärt, so verspricht es der Untertitel. Und was sind Stummelchen und Affenmixfüße? Die Evolution ist eine lustige Sache, das merkt man schon im Inhaltsverzeichnis, gezeichnet als Lageplan dieses ungewöhnlichen Museums. Gehen wir mal rein.
Gänsehaut. Das kennst du bestimmt. Wenn du frierst, Angst hast oder wunderschöne Musik hörst, bekommst du auf den Armen viele kleine Hubbel und die Härchen richten sich auf. Das ist so, weil du ein Säugetier bist und die meisten Säugetiere ein Fell besitzen.
Und Gänsehaut ist gleich dickes Fell, wie man lernt. In jeder Hinsicht zum Wärmen, zum Abschrecken, zum Wohlfühlen. Im Museum der unnützen Körperteile wird höchst unterhaltsam und mit vielen tollen Zeichnungen erklärt, was wir Menschen so mit uns rumtragen, obwohl wir es offenbar gar nicht wirklich brauchen. Überbleibsel der Evolution eben. Die etwas längeren Textstellen eignen sich hervorragend auch zum Vorlesen und Kinder und Erwachsene lernen und lachen gemeinsam.
Sind die Dinos wirklich alle tot? Von Mai Thi Nguyen Kim und Marie Meinberg für Kinder ab 7 Jahren.
Ein großartiges Buch für alle Dino-Fans, für alle, die es werden wollen und auch für Dino-geplagte Eltern. Denn hier lernen alle noch was dazu und haben Dino-gigantischen Spaß dabei.
Es ist ziemlich unglaublich. Die Erde war vor sehr langer Zeit einmal das Zuhause der Dinosaurier. Sehr, 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 sehr lange Zeit haben die den Ton angegeben.
Sprachlich so liebevoll erklärt, machen Zeichnungen diese unfassbar großen Zahlen verständlicher. Da hat ein Dinosaurier Zeit, 550 Noten zu singen. Der kleine Mensch bislang nur eine. Und nicht nur auf die Frage, wer ist eigentlich das stärkste Tier von allen? Gibt es eine richtig kluge Antwort?
Es gibt gar nicht eine richtige Antwort, sondern zwei. Einmal gewinnt die Ameise, einmal der Elefant. Wenn also jemand fragt, wer sind denn die Stärksten hier, ist die Antwort oft, naja, kommt drauf an.
Es hat wieder ganz viel Spaß mit Ihnen gemacht und schon, ja, ist eine Stunde um. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Nächste Woche geht's natürlich weiter mit vielen tollen Themen aus der Kultur hier in Niedersachsen. Ich wünsche Ihnen jetzt aber einen traumhaft schönen Abend mit uns. Genießen Sie ihn. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.